Yo, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Noch nicht da.
Hallo, hallo.
Ich bin Amaru.
Ich bin der Arthur.
Und wir freuen uns, heute wieder mit euch reden zu dürfen. Willkommen an alle, die uns auch sehen und unsere hübschen Gesichter hier auf dem Bildschirm haben. Ah. Und aber auch Shoutout an alle, die uns nur hören und vielleicht ein ASMR jetzt hier.
Warte.
Oh yeah. Ja, genau. Hallo.
Schreibt Hallo zurück in die Kommentare, dafür sind sie da.
Genau. Ja, wir haben heute ein Thema, über das wir sprechen wollen. Und zwar haben wir uns die ganz neu releasede Haftbefehl-Dokumentation angeschaut. Und da sind uns viele Dinge aufgefallen. Also ich bin ja sowieso so aus der Rap-Szene eigentlich ursprünglich, für die, die es noch nicht wissen. Ich habe früher gerappt, selber auch, mein Alias sage ich jetzt mal nicht, weil die Musik gibt es noch irgendwo draußen zu finden. Aber ich liebe Musik, ich liebe auch eigentlich immer noch Rap und Hip-Hop und deswegen war das für mich super interessant, das alles zu sehen, weil ich halt Haftbefehl früher viel gehört habe. Und auch aus der gleichen Gegend da irgendwo kommen. So, ich habe in Hanau gearbeitet, das ist ein Ort weiter als Offenbach.
Mein Opa kommt 20 Kilometer, glaube ich, ne?
Ja, safe. Mein Opa kommt auch aus Offenbach, der ist richtiger Offenbacher. Und genau, Frankfurt waren wir auch viel gewesen. Deswegen ist es ein Thema, das sehr close to my heart ist, irgendwie. Was würdest du gerne als erstes anbringen? Wie fandst du die Doku? Was hast du dir so gedacht?
Boah, das ist echt crazy. Ich meine, ganz ehrlich, ohne dich hätte ich gar nicht die Doku geguckt. Aber ich bin echt froh, dass ich es getan habe, weil ich bin auch eigentlich nicht mit ihm, seine Musik direkt aufgewachsen, so, aber es war schon ein Teil da und ich habe das mitbekommen.
Ja, safe.
Andere haben es gehört, man hat es, wenn man das Radio mal anhatte oder sowas, ist es aufgetaucht und dann natürlich auch über Social Media und so und faktisch. Ich habe es gerade, wir haben vorhin kurz noch gequatscht, bevor wir gestartet haben, wir sind ungefähr gleich alt mit Haftbefehl und meistens ist das ungefähr, zumindest bei mir so gewesen, dass man schon das mitbekommt, alle so, die mitwachsen und so im gleichen Alter sind, dass man da schon wenigstens was rausgehört hat. So, ne?
Ja, Mann. Aber du hast selber nicht gehört, seine Mucke oder so?
Okay, das weiß auch fast niemand von mir. Aber ich war vom Block. Bei mir war es immer Sido und allen drum und dran.
Ah, okay. Cool.
Deswegen, aber auch nicht lange. Deswegen die ganzen, ich kenne zumindest seine Underground-Side, kenne ich fast alle Lieder auswendig.
Krass.
Wusstest du nicht, ne?
Krass.
Hättest du nicht gedacht.
Aber da hätte ich dich auch, glaube ich, eher ein bisschen eingeordnet. So diese Deutschrap-Szene, vielleicht eher so diese Berliner und so.
Ich meine, die meiste Zeit meines Lebens habe ich in Nordrhein-Westfalen verbracht. So. Was für eine Rap-Szene gab es da?
Zu der Zeit noch nicht. Aber dann irgendein Kollege und Farid Bang und so sind, glaube ich, aus NRW. Ich glaube, die sind so Duisburg, Düsseldorf.
Ja, das ist Ruhrpott. Das ist auch schon mal wieder so eine Subkultur. So, ne?
Andere Ecken noch. Manuelsen. Aber ja, okay, krass. Ja, du hast ja selber auch Video und Film und sowas studiert. Hast du da generell schon mal so mit Musikvideos und sowas zu tun gehabt vielleicht?
Ich habe öfter mal überlegt, allen drum und dran, man muss sich ja irgendwann entscheiden, in welche Gruppe man reingeht oder in welche Richtung man seine Karriere auslegt, was auch immer. Ich habe experimentiert auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch meine Bachelorarbeit, ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge schon mal erwähnt, so oder in einer der Folgen. Man verliert einfach den Überblick irgendwann, weil wir so viel labern, so, ne? Ich habe in der Werbung mich ausprobiert. Ich habe auch tatsächlich Musikvideos ausprobiert, wo ich aber dann schnell gemerkt habe, mein Wunsch eigentlich ist es tatsächlich, Menschen zu ergreifen mit den Dingen, die mich begeistern.
Verstehe.
So, und wenn ich einfach ein Musikvideo produzieren würde, ich glaube, ich würde es gut hinkriegen, weil ich, wenn ich mich mit Sachen beschäftige, komplett die Analysen anschaue. Wie machen es die anderen? Was wirkt? Was wirkt nicht? Und allem drum und dran. Übrigens, ein nicer Side-Fact für alle, die es noch nicht gewusst haben, für die ganz großen Hollywood-Produktionen sind, also nicht Hollywood-Produktionen, aber für die Pop-Songs und allem drum und dran, sind Porno-Produzenten, also von der Erotik-Szene, sehr stark involviert. Crazy. Nur als Side-Fact. Also das sind Fakten, man kann es durchrecherchieren und sowas. Das heißt, die Musikvideos mitsupporten, haben Crazy. Oft Porno-Erfahrung, also Porno-Dreherfahrung. Nur so mal als Side-Fact.
Das ist ja übertrieben wild. Also ich meine, bei den neuen Musikvideos so, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj und diese ganzen Sachen, da sieht man das ja auch an den Choreografien und so irgendwie, ja. Aber...
Und von woher kommt das, ne?
Ja, ja, safe, safe.
Und deswegen meine Analysen allen drum und dran. Es ist nicht schwer, in der Medienszene da oder generell Filme zu produzieren, weil du machst ja einfach nur das, was jemand anders schon mal vorher gemacht hat und bringst nur so dein Spice noch mit rein, deswegen. Ja. Aber Musik ist halt, und ich glaube, da spreche ich auch aus deinem Herzen, Musik ist, was einen wirklich emotional berührt und wirklich mitziehen kann. Ja. Es ist, ist doch so, oder?
Ja, safe, deswegen verstehe ich auch, wenn du da nicht... Wenn dich diese Musikszene, also vor allem diese Branche jetzt so nicht persönlich gejuckt hat, dass du dann da auch nicht unbedingt dann dafür arbeiten willst, ne? Weil man.
Zumindest jetzt.
Ja. Ja.
Hättest du mich vor 10 Jahren gefragt?
Hm.
Andere Geschichte. Okay, 15 Jahre. Sagen wir 15 Jahre. Okay, ich muss vorsichtig sein.
Du gehst zu nah an, dass die Leute rausfinden, wie alt du bist. okay, ich check.
Weil, ey, guck mal, wenn du dir ein klassisches Stück anhörst, du verstehst die Geschichte von Smetana hier, die Donau, ja, du hörst richtig, wie der Künstler, der Musiker, der Komponist erklärt hat in diesem Stück, wenn du auf einem Boot wärst und dann diese Donau entlangfahren würdest und du hörst richtig die Melodie.
Hier kurz nochmal aus dem Schnitt raus gerade, aber jetzt habe ich 2-mal die Donau gesagt, aber es ist doch die Moldau von Friedrich Smetana, also sorry dafür und weiter geht's.
Aber was fühlst du zum Beispiel, wenn du so einen richtig hammernicen Beat hörst, der wirklich durchdacht ist?
Boah, also das ist sowieso ja mein.
Ja, ja.
Na, ich bin im tiefsten Herzen liebisch, wenn Leute sich einfach Mühe geben. Deswegen liebe ich Producer, die neue Sachen ausprobieren in den Beats oder die auch Sachen samplen oder sowas, wo du richtig merkst, die haben da Bock drauf. Ich würde jetzt gerne so eine richtige Liste runterrattern, aber... Mache ich jetzt mal nicht, erstmal, weil das dauert 10 Jahre. Aber was ich fühle, wenn ich einen richtig guten Beat höre, also mittlerweile ist es ein bisschen anders als vor 2-3 Jahren, wo ich selber noch aktiv viel geschrieben habe und gerappt habe und sowas. Ich habe auch viel gefreestylt und jetzt mittlerweile ist es so, wenn ich diese Sachen höre, dann ist es mehr wie eine künstlerische Appreciation für den anderen, also eine Dankbarkeit, so eine Wertschätzung, so wie wenn ich ein Bild sehe, was super gut gemalt ist. Und ich einfach Wertschätzung zeigen kann für, boah, der hat sich richtig Mühe gegeben und boah, wie detailreich und so und so und so. Und sowas ist das dann ungefähr bei Beats auch. Aber einige Beats, wenn ich die höre, denke ich mir direkt auch so, boah, ich wünschte lieber, dass ich da drauf gewesen wäre. Also ich wünschte lieber, dass ich da gerappt hätte.
Ja.
Ja, vor allem bei so manchen Rappern, die so Vorbilder für mich waren oder irgendwie immer noch so sind, irgendwie so ein bisschen. Wenn ich ja dann was höre, dann denke ich mir immer so, boah, warum habe ich das nicht geschrieben oder warum bin ich jetzt nicht da drauf? Und wo ich jetzt zum Beispiel die Doku geschaut habe, kam da in der Doku, glaube ich, der Song 1999 Part 1, ist glaube ich der erste.
Von ihm jetzt gesungen, ne?
Von dieses I could anhören und dann diese Straße, wo er wohnt und bla bla. Und das ist brutal, vor allem für diese Zeit damals, das ist jetzt eigentlich immer noch, das könnte jetzt noch rauskommen, dieses Lied. Wo ich das gehört habe, wieder, weil ich schon lange nicht mehr gehört habe, war ich so, Alter, das war schon eine krasse Zeit irgendwie und crazy Beats. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass ich da immer eine gewisse Wertschätzung habe an die Kunst selbst und an die Arbeit, die da reingeht. Ich liebe auch sowieso so multifacettenreich Musik. Also ich höre auch klassische Musik, nicht unbedingt so Mozart und sowas. Ich mag nicht so sehr so die Musik, die so super happy irgendwie, weißt du, und so, sondern ich mag mehr so Musik mit so viel
Facetten.
Ja, ja.
Ebenen.
So Minor Chords. Ich mag lieber japanische Komponisten oder es gibt ein paar französische, die hat mir Floyd, Kollege hier vom Studium, auch gezeigt. Ja, ich liebe Musik einfach tief ins Herz. Aber das ist meistens auch nicht nur der Beat, sondern die Lyrics und was der erzählt und sowas, was dann noch dazu kommt, was einfach...
Weißt du, was mein so Ding war früher? Also Musik ist nicht nur einfach zum Genießen oder zum Konsumieren, sondern Musik macht etwas mit uns.
100%.
Und ich kann dir so ein bisschen so von mir erzählen. Ich habe früher war bei mir... Also auch wenn ich christlich aufgewachsen bin, meine Eltern haben mir wirklich, und das, danke Mama, ne, und danke Papa, die haben mir die freie Entscheidung gelassen, auch schon so in jungen Jahren. Sie haben mir aber auch erklärt, dass gewisse Handlungen und Konsum Konsequenzen haben.
Safe.
Ja, es ist gefährlich, jemanden einfach ins offene Messer zu laufen zu lassen oder in die Freiheit zu lassen. Aber was meine Eltern auch gemacht haben, sie haben mir auch die richtigen Tools mitgegeben in meiner Erziehung.
Sie haben mich aufgeklärt.
Die haben mich aufgeklärt und haben mir gesagt, wirklich, egal was, egal wie, komm zurück, wir können dir helfen, wir beten füreinander und wenn du einen Fehler gemacht hast, Hauptsache du kommst zurück. Und das ist bis jetzt bei jedem meiner Geschwister so, egal welche Beziehung ist, sie kommen immer zurück. Kurzer Ausschwung. Und ich habe tatsächlich früher die ganze Ostblock-Szene gehört und dann bin ich auch auf Techno gegangen. Beats, vor allem bei Sido und allen drum und dran und die ganzen Jungs, jetzt fällt mir tatsächlich der Begriff, die hatten noch, wie heißen die?
Agro-Berlin.
Agro-Berlin, ja genau. Die ganze Szene, es war ja nicht nur Sido, es waren ja alle halt, ne? Erstmal dieses Mysterium, ja, er hat ja immer diese Maske angehabt, so, ja, wer steckt dahinter? Heutzutage ist es ja 10-mal nachgemacht und allen drum und dran, aber das hat erstmal fasziniert. Und dann auf einmal kommen solche Texte, hab doch keine Angst vor dem Typ mit dem Schlagring, er ist zwar ein bisschen verrückt, doch ich mag ihn. Und dann denkst du dir, wer ist denn dieser Typ, warum bin ich eigentlich mit Kriminellen? Und aber diese emotionale Geschichte, wo es dir einfach schlecht geht, du aus deiner Situation rausgerissen wirst und einfach mal in einem Teil eines anderen im Leben bist, das hat mich immer rausgerissen. Und dann, also es hat einen einfach so im Moment gut fühlen lassen. Aber später habe ich einfach diese Moral, vor allem bei Agro Berlin und die ganze Szene gemerkt, dass es ging ja wirklich um harten Sex und um Drogenmissbrauch und wirklich, es ist mir völlig egal, dieser Egoismus war sehr stark da, bevor es kommerzialisiert wurde, beziehungsweise mit Sido dann nochmal größer wurde. Und dann bin ich auf Techno übergesprungen und da eine kurze Geschichte. Ich hab irgendwann mal entschieden, nach einer ganz krassen Begebenheit, dass ich keine Musik mehr im Auto hören kann, weil die so starken Einfluss auf mich hat, dass ich mit 140 in der Innenstadt gefahren bin, es ist verjährt, aber die Kontrolle meines Autos verloren habe, weil es kalt war und ausgebrochen ist und mein allererstes Auto eigentlich fast in der Mitte zersägt hat. Und da habe ich mir gesagt, ey, beziehungsweise ich war so reflektiert genug, dass ich verstanden habe, von wo es kommt. Ja. Also immer dieses Balancing.
Was sich so mitreißen lassen
was von diesem Gefühl. Richtig. Ne, und man weiß ja, ne, wenn du dann voll, und das ist ja bei Techno so, oder generell Techno oder House oder was solchen Geschichten, wo nur der Beat da ist und sowas, irgendwann schickt dich das fast schon in Trance. So.
Ja, gibt's safe. Also ich hatte tatsächlich nie so selber so einen Bezug zu Techno und sowas. So ein bisschen elektronische Musik habe ich auch hier und da mal gehört. Bisschen mehr so Drum and Bass aus England und so. Aber ja, für mich war immer wichtig, worüber die geredet haben auch. Also ich habe die Beats und sowas sehr gefeiert und auch analysiert, vor allem wo ich dann selber angefangen habe zu produzieren auch. Dann habe ich die Sachen viel mehr so angeschaut und boah, was ist denn das für ein Sound? Das habe ich ja noch nie gehört oder sowas. Wo ich dann so ein trainiertes Ohr hatte, sage ich mal. Aber vorher war mir immer nur wichtig, über was sie geredet haben eigentlich. Aber ich bin eigentlich mit Michael Jackson bin ich aufgewachsen. Das war so, das war der Größte immer. Und meine Mama hat auch tatsächlich schon viel so R&B gehört und Soul-Musik und so Hip-Hop auch hier und da. Ich meine, Tupac Amaru Shakur, deswegen so, weißt du, ist ja auch irgendwie mein Name da drin. Ich wollte immer sein wie die, ich wollte immer aussehen wie die. Und ich glaube, da sieht man auch, dass Musik immer etwas mit einem macht. So, es ist nicht immer so, ne? Es gibt ja immer die Ausnahmen, aber jemand, der sein ganzes Leben lang voll viel Death Metal hört und sowas, so siehst du meistens, was der so trägt und seine Haare und dies und das. Und du siehst auch bei mir höchstwahrscheinlich, dass ich mit Hip-Hop aufgewachsen bin, so ein bisschen. So diese Baggy und bla bla bla, diese ganzen Sachen. Auch wenn es natürlich noch viel tiefer geht, als nur ja die Musik macht, zu wem du bist, so zu wem du wirst, aber. Stimmt, macht schon viel aus.
Vor allem, wenn du in dieser Szene bist,
safe.
Um mal zurück auf diese Doku zu kommen,
ja.
Das war ja heftig.
Mhm.
Also ich weiß nicht, wer von euch jetzt die Doku geschaut hat. Ich finde, egal wer, auch wer jetzt in dieser Szene, ich zählte mich jetzt, als ich die Doku jetzt vor ein paar Tagen gesehen habe, nicht zu denen, die jetzt in der Szene drin sind. Aber es ist schon krass, was die Welt eigentlich, was da draußen eigentlich so passiert.
Ja,
ich war vor ein paar Tagen, war ich einfach mal unterwegs.
Mhm.
Wir sind ja hier so in Oberösterreich, ne, so Bungenhofen, ländlich und allen drum und dran. Da ist man ja wirklich, also das ist wirklich eine andere Welt.
Ja, Mann.
Und ich bin hier schon seit ein paar Jahren.
Ja.
Und dann war ich unterwegs und da bin ich mal im Ruhrpott Zug gefahren. Und ich komme ja aus dieser Gegend.
Ja.
Und ich wohne hier erst seit ein paar Jahren.
Ja.
Es war für mich ein Kulturschock.
Bruder, es ist
ich
ganz
bin
anders.
Im selben Land, ja. Nur ein paar hundert Kilometer ja. weiter weg und dann auf einmal, was geht ab hier?
Ja, Mann. Ja, 100%. So war das auch, als ich letzten Sommer wieder zu Hause war.
Warte.
Ja.
Sommer? Wir sprechen von Monaten dann auf einmal, oder?
Ja, stimmt. Das war jetzt ja, wann war ich denn zu Hause? Doch, das war im Juli und diese ganzen Sommerferien. Das war vor ein paar Monaten. Hier, ich meine, ich vergesse nie, so wo ich herkomme. Ich kenne das ja auch alles. Ich bin ja auch Kontakt mit den Jungs zu Hause noch und mit meiner Familie und so.
Ja.
Und ich sehe auch, was die alle so online posten. Aber es ist wirklich, es ist ganz, ganz anders. Ganz andere Welt. So, natürlich sind die Menschen da nicht Aliens. Es sind trotzdem Menschen. Aber du gehst hier, ich sag ganz ehrlich, du siehst ganz wenig Leute, die so ein bisschen aus dem Raster fallen, irgendwie so, wenn du hier auf dem Dorf oder im Zug bist oder du, so wenn du mal nach Braunau fährst, so ist schon so ein bisschen größer als hier jetzt, da siehst du mal so den einen oder anderen, die so ein bisschen anders sind und auch ein paar so, ja, so die Kennex, so siehst du auch da so irgendwie so eine...
Schaut doch, wir lieben euch.
Ich glaube, cool. Ich kann das sagen, ich bin von da. Aber sonst hier so auf dem Dorf, da hast du dann so, keine Ahnung, den Harald und die Gertrud oder sowas, genau. Und sonst siehst du niemanden, siehst ein paar Kühe noch. Und dann bist du da draußen und boah.
Und selbst die chillen im Stall.
Ja, und dann bist du da und die schreien sich alle an und bah und da und boah. Und auf einmal dann noch, ne, so in Deutschland ist Weed legal, da riecht's auf einmal nach Weed, da riecht's nach Zigaretten, da ist das und das, da ist einer besoffen in der Ecke und diese ganzen Sachen. Das ist Reality-Check manchmal für die meisten Leute. Und ich glaube, dass diese Doku, wenn man vor allem nicht dieses Leben kennt, dann sollte man sich das mal anschauen, weil das sehr, sehr, sehr viel Geschichte erzählt über das Leben.
Und dass er nicht alleine so ein Leben führt, auch wenn man keinen Erfolg hat, wie er es hat.
Genau, ja, er ist nicht der Einzige und er ist ein anderes Beispiel natürlich, weil er jetzt Millionär ist und so, ne, ist ein anderes Leben jetzt, aber er ist trotzdem von da und er ist wirklich einer von denen, wo ich sage, der ist genauso, wie wo er noch in Offenbach gewohnt hat oder sowas. Nur so, der redet noch genauso, der ist genau dies. Ich sage jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht, dass man sich nicht verändert so. Aber so, außer das, was die Drogen halt mit seinem Kopf gemacht haben und sowas,
und
ist er
seine
trotzdem.
Nase.
Ja, der sieht halt anders aus.
Boah, heftig.
Wirklich, das hat ihm voll die Nasenscheidewand weggeätzt. So, ne? Also Kokain, so, der hat ganz viel Kokain genommen und das hat ihn psychisch kaputt gemacht und auch physisch irgendwie seine Nase. Mhm. Und da hustet immer und Hals und so, das ist ja alles sehr ätzend. Wortwörtlich. Und aber wo er dann so anfängt und hat auch so erzählt zum Beispiel, dass sein Vater eigentlich voll reich ist oder reich gewesen ist, aber sie haben von dem Geld eigentlich nichts gesehen. So, das war, die haben trotzdem, er hat mit seinen drei Brüdern und seiner Mutter so in so einem Block gewohnt in Offenbach und deswegen kennt er trotzdem dann so die Straßen und sowas, weil hätte sein Vater... Die hätten ja auch ganz woanders wohnen können, irgendwie scheinbar, wenn der da echt so Millionär gewesen ist, wo es noch Markt gab und sowas. Aber
ja, die eine Szene, das hat mich auch voll beeindruckt. Mhm. Er hat einfach ständig von so einem weißen Teppich gesprochen, weißt du noch?
Mhm. Gesagt, und dann auf einmal Geld runter und so, gell?
Genau, und dann macht er da runter und liegen 2 Millionen Mark.
Mhm. Verrückt.
Und dann, aber dieses Extreme, da muss er aber Drogen verkaufen, um überhaupt irgendwie das zu kaufen, was er sich mal gönnen möchte.
Ja, das ist so hart. Also durch diese ganze Doku würde ich sagen, Erziehung, du siehst so viel in der Geschichte von einem Kind und was er erlebt hat, wenn er dann erwachsen ist. Du siehst ganz
die Auswirkungen.
Ja, wirklich, das ist brutal. Und für die es jetzt nicht geschaut haben, er ist in Offenbach halt so irgendwie arm aufgewachsen, obwohl sein Vater halt eigentlich irgendwie Millionär gewesen ist und der hat aber Spielsucht und der war so der Erste, der irgendwie so ein türkisches Café hatte mit Live-Musik und so.
Und die heftigsten Musiker waren
genau,
bei ihm,
und Casino und sowas.
Ja, stimmt.
Und trotzdem haben die aber kein Geld gekriegt und sein Vater hatte krasse Depressionen und der wollte sich auch immer selbst umbringen irgendwie und hat sich dann auch selber umgebracht irgendwann, hat sich erhungen. Und Haftbefehl selber hat zum Beispiel einmal versucht, ihn zu retten, wo er sich selber strangulieren wollte. Mhm. Und dann ist er so dazwischen gegangen und da war der vielleicht, keine Ahnung, 15 oder noch jünger wahrscheinlich und das kann man sich gar nicht vorstellen. So, ne? Das ist ultra krass. Und ich kenne aber auch Leute, wo, jetzt zurück zu dem Geld, wo Leute anfangen, richtig Geld zu verdienen, egal auf was für eine Art, meistens illegal. Und die haben das dann einfach zu Hause, aber die gehen nicht. Die bauen sich nichts Neues auf, sondern die sind einfach gefangen in diesem Leben. So, ich kenne Leute, die hatten 5-stellige Beträge an Bargeld im Schuhkarton zu Hause unterm Bett oder sowas. Und für was? So, du hast auf einmal Geld, aber lebst dein Leben trotzdem die ganze Zeit auf Achse. Mhm. Oder auf Flucht dann oder sowas. Kenne ich auch welche, der hat ganz viel mit Drogen gemacht bei uns in der Gegend. Und der hat dann irgendwann so ein bisschen sich so sein eigenes Business so versucht aufzubauen. Hier mal eine Bar und da irgendwie einen Laden oder irgendwie solche Sachen. Und dann kam das aber irgendwie raus, so wie ich das mitbekommen habe, dass die Leute halt, oder dass das Government so mitgekriegt hat, dass das halt illegales Geld war eigentlich. Und dann ist der abgehauen in irgendein anderes Land. Oh, und weißt du, dann hast du so das und hast aber trotzdem nichts davon. Und das ist ja auch, worüber Haftbefehl ganz viel auch gerappt hat. Dieser Teufelskreis. So, du bist gefangen und du kennst es vielleicht nicht anders. Und deswegen weißt du auch gar nicht, wie du es anders machen sollst. Weil du hast einen Vater, der dir nicht erzählt, wie man Geld macht, aber auch nicht mit seinem Geld umgehen kann. Und du
weil
hast
eine Spielsucht hatte, so, ne?
Und du hast aber auch niemanden, der dir sonst das beibringen kann, weil sonst jeder um dich rum arm ist. Also was machst du dann? Und das ist wirklich tough. Also ich sehe das auch bei anderen Bekannten, die ich habe und auch bei Familie und so, dass Leute, wo die Eltern ihr Leben nicht so im Griff haben, das ist so viel schwerer für die Kinder und wenn die dann jugendlich oder erwachsen sind, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Und bei vielen sehe ich, die fallen in die gleichen Verhaltensmuster wie ihre Eltern und haben dann einfach auch gar nichts, obwohl sie eigentlich die Möglichkeit hätten. Die Welt ist nicht mehr so wie früher. So unsere, meine Eltern und sowas, die wurden ja noch als Dreckszigeuner beschimpft und geschlagen und richtig schlimm in der Schule gewesen und sowas. So, ne? Und auch wenn's
wenn heute, sie überhaupt in der Schule
so,
waren.
Genau, das nochmal. Und die meisten haben ja nicht mal dann einen Abschluss gemacht oder sowas, was ich auch nicht übel nehmen kann.
Das hat mir deine Mama ja nämlich letztes Mal erzählt und ich dachte mir nur so, ey, die ist doch gar nicht so viel älter oder das ist doch gar nicht so weit weg und dann noch nicht einmal in die Schule dürfen oder zu können, genau wegen sowas, das fand ich heftig.
Ganz viele verschiedene, und dann wenn ich noch eine Generation rübergehe, so meine Oma zum Beispiel oder so, die kann nicht mal richtig schreiben, so, und die ist in Deutschland aufgewachsen.
Krass.
Und diese ganzen Umstände gibt es und deswegen macht mich das auch so sauer, wenn Leute im Internet vor allem immer sagen, auch immer so, wenn du was erreichen willst, dann kannst du es auch einfach erreichen oder sowas. So,
und if you are homeless, just buy a house.
Bruder, richtig hängen geblieben, also wirklich. Und ich verstehe ja den Ansatz. So, ich meine, ich komme ja auch von da und ich bin jetzt auch hier. Aber das ist durch Gottes Gnade und nicht nur durch meine eigene Arbeit. So, das ist etwas. Und wenn Leute dann nicht Gott haben, wenn die Gott nicht anvertrauen, dann ist es ja so viel schwerer, da rauszukommen. Ja. Weil du dann nur deine Verhaltensmuster so denen anpasst, an dem, was du kennst. Und außerdem ist es auch schwerer, weil die Gleichberechtigung in Deutschland zum Beispiel oder so, ich kann jetzt nur für Deutschland reden, es ist ja nicht so, dass alle auf dem gleichen Standpunkt geboren werden und dann kriegt halt jeder gleich viel Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe oder Kindergeld oder irgendwie sowas, sondern ihr kriegt alle das gleiche Geld, aber einer wird hier geboren und einer wird hier geboren und dann ist es viel schwerer für den hier sich rauszubuddeln. Ich sag nicht, dass die mit viel Geld geboren werden oder sowas, dass es denen leichter fällt, irgendwas im Leben zu erreichen, aber sie haben vielleicht einen leichteren Startschuss, wenn die Eltern sie noch supporten oder supporten könnten.
Ja, Mann.
Wenn aber deine Eltern dich nicht mehr supporten können, egal wie viel sie wollen,
weil sie selber gar nicht in der Lage sind.
Genau, weil es nicht geht, weil sie es nicht gelernt haben oder weil sie die finanziellen Mittel nicht haben oder was auch immer, dann ist halt schwierig und deswegen mag ich das nicht, wenn Leute einfach sagen so, oh ja, die sind jetzt da zwar im Ghetto aufgewachsen, aber wieso gehen die nicht einfach oder sowas? Und das ist halt
einfach schwierig. Umziehen oder irgendwie
genau,
Blödsinn.
Genau, also. Oder mal arbeite oder sowas. Ja, so, ich habe auch, ich kann euch ein Beispiel geben, ich sage jetzt nicht wer, aber jemand, den ich kenne, seine Eltern arbeiten nicht, können nicht arbeiten und das heißt, die kriegen Geld vom Amt und sowas. Und das heißt ja, wenn du irgendwie Geld verdienst oder sowas, wird das alles angerechnet abgezogen, so, ne? Und abgezogen und so. Wenn jetzt das Kind oder die Kinder noch bei denen wohnt und dann arbeitet, dann ist es aber, als ob er nicht arbeitet, weil er hat sein Geld gar nicht, weil das Geld dann bei den Eltern wieder abgezogen wird. Das heißt, er strengt sich an und will arbeiten, aber kann nicht raus, weil jetzt quasi das Geld, was er für sich verdienen würde, er seinen Eltern geben muss, weil die sonst weniger kriegen.
Weil das eine Hausgemeinschaft ist und das dann abgezogen wird wieder.
Und das ist dann schon, dann bist du schon so, da kannst du nichts machen. Und du musst theoretisch dann ausziehen. Und dann ist aber ja auch noch so die emotionale Bindung und dies und das und wie alt bist du, kannst du überhaupt schon ausziehen, ja. Willst du überhaupt schon ausziehen und vielleicht musst du auch deine Eltern unterstützen, vielleicht ne, wegen Krankheit oder wegen mental oder irgendwie sowas und musst bei denen zu Hause sein, mhm. Vielleicht lassen die dich auch nicht, weil die Angst haben oder was auch immer, es gibt ja so viele Umstände und dann ist das nicht so einfach, dass man sagt, so, ja Bruder, geh doch einfach arbeiten und ich glaube schon, dass man das dann auch trotzdem tun muss, weil Gott sagt auch, wenn ich arbeite, der soll nicht essen, so, ne, so. So einfach ist es. Ja. Aber das heißt auch nicht, dass man sich selber umbringen muss für die Arbeit, also dass man sich totarbeitet oder sowas und man hat dann nichts raus. Und ich sage euch so auch, während ich jetzt gerade hier bin, arbeite ich auch keinen Beruf, um noch mein Geld zu verdienen. Das meiste Geld, was ich habe, kommt durch Spenden, wo Gott mir die Möglichkeit geschickt hat, dass Leute mich unterstützen wollen, dass ich dieses Studium machen kann. Aber ich arbeite ja trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht einen Beruf habe, das hier ist eine Arbeit für Gottes Werk. Oder das Studium selber ist ja auch irgendwie eine Arbeit. Ich möchte das ja für Gott machen. Und ich glaube, wenn man dann was macht und man sich auch anstrengt und man ehrlich und treu dabei ist, mega. Dann wird einem Gott auch da dabei unterstützen. So, aber es ist alles nicht so einfach.
Deswegen, da hast du vollkommen recht. Und weißt du, was mich voll beeindruckt? Erstmal ist mir was aufgefallen.
Ja, Mann, erzähl mal.
Hast du in der Doku irgendwas von seiner Mama gehört?
Tatsächlich nicht wirklich, nee.
Also das fällt mir jetzt gerade nochmal ganz krass auf. Aber was ich richtig cool fand, waren seine Brüder.
Ja, Mann.
Man könnte ja sagen, oh, was für Zecken und sowas. Ja. Man hat die in der Doku ja gesehen, die waren richtig gut aussehen. Ja. Also wirklich der eine Bruder komplett, die ganze Hairline von den Augenbrauen oder so.
Die Jigos.
Ja, Mann.
Was? Diese Jigos? Armani, Hugo Boss und Kragen und so und Haare geleckt.
Aber der andere, voll der Lude halt, so eine dicke Bauch, dann diese Fukuhila und sowas. Trotzdem, man hat gesehen, dass die sich so ein bisschen, entweder mit dem Bruder oder vom Geld, vom Haftbefehl selbst, wie heißt der Icon? Icon?
Haftbefehl selber?
Ja. Aykut.
Aykun.
Aykun, genau, so war das. Als ob die sich auf Aykuns Kosten dann das Leben schön gemacht haben. Glaube ich nicht, die haben mit Sicherheit.
Ja, der jüngere Bruder zum Beispiel, Capo, also Jem, der ist selber auch Rapper. Der ist auch einer der berühmtesten deutschen Rapper. Stimmt. Ja.
Guck. Ja. Aber trotzdem halt, Haftbefehl hat angefangen, hat den Weg bereitet sozusagen, allen dran. Aber die haben immer noch zu ihm gehalten.
Ja.
Und das ist das zum Beispiel, was ich bei gewissen Leuten oder gewissen Familien nicht mitbekomme. Die Kohle haben, dann auf einmal die Geschwister sind voll verstritten.
Ja.
Und dann, wenn die Eltern sterben, dann sind die übelst im Streit, wenn es um den Nachlass geht und allem drum und dran. Aber die waren ja in den guten Zeiten mit ihm und in den schlechten Zeiten mit ihm. Und der eine Bruder hat in der Doku hat er auch ganz gesagt, der hat seinen Bruder dann nach Istanbul genommen.
Sein Leben gerettet.
Ja, ins Krankenhaus, hat ihn dann fast schon eigentlich betrogen, dass er irgendwas unterschreibt, aber es war dann die Generalvollmacht.
Ja.
Aber im Endeffekt hat Aykun irgendwas gesagt am Ende gegen seinen Bruder?
Nee.
So, nein, also hätte er das nicht gemacht,
wäre ich tot. Und das ist 100% Facts. Also
ich, für mich nochmal dieser Punkt und das, was ich auf der Straße auch erlebe, wir sind nicht reich aufgewachsen als Familie sowas. Mhm. Meine Eltern haben aber auch all das Beste getan und es waren immer wir als Kinder, die wir wichtiger waren als alle anderen oder als der eigene Wunsch nach Verwirklichung oder ich brauche Zeit für ein bisschen Me-Time. Me-Time heißt es ja heute, ne? Und dann waren meine Eltern nie so. Aber ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn der Vater auf einmal verletzt war, dann auf einmal auch nur noch Unterstützung kam, weil er nicht arbeiten konnte. Und dann auf einmal es wirklich nicht gut ging, so, ne? Ja. Aber dieser Zusammenhalt ist da.
Das ist so.
Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt meine Schwester anrufe, die geht sofort dran, ob die auf Arbeit ist oder nicht.
Ja.
Wenn mein Bruder anruft auch, dann will ich auch da für ihn sein.
Ja. Ja.
Ne? Oder auch wenn man sich nur alle paar Jahre oder zu Weihnachten mal sieht und es nur 2 Minuten sind, dann ist man nicht böse aufeinander, sondern man freut sich zu sehen. Hey. Und das ist auch das, was die Doku mir wieder auch gezeigt hat. Es ist, man muss nicht nur aufgewachsener Christ oder Adventist sein, sondern es gibt auch andere Familien, die versuchen, 100%. Zusammen zu sein, zusammenzuhalten, füreinander da zu sein.
Das ist so wichtig. Also ich glaube, bei vielen kommt es auch durch die Kultur und durch die Tradition, die ja auch von der Religion beeinflusst wird.
Mhm.
Und die sind ja jetzt zum Beispiel Moslems. Ich weiß nicht, ob sie gläubige Moslems auch sind. So, ich glaube, hier und da so ein bisschen so. Ich meine, sonst wird er wahrscheinlich nicht so diesen Lebensstil leben, den er lebt. Aber ich glaube, er hat da trotzdem so ein bisschen diesen Zugang zu. Und durch diese Kultur kriegt man das ja oft mit. Und ich bin ja auch mit vielen Moslems aufgewachsen.
Ich auch, ja.
Und was da immer immer das ausmacht, ist die Familie, die Bindung. So, ich glaube, das ist grundsätzlich nicht nur bei Moslems, sondern überhaupt bei, sag jetzt mal, Ausländern, so überhaupt so, ob das jetzt Russen sind, Riesenfamilie, und wenn da einer dem einen Bruder was macht, dann sind die anderen drei Brüder da oder sowas, oder Italiener, diese ganzen Kulturen, die so, weißt du, Familie ist wichtig und meine Mutter ist alles und so, das ist ja so.
Wenn du nichts hast, ja, dann hast du nur deine, genau, Familie.
Das stimmt.
Und wenn du es nicht schaffst, deine Familie zusammenzuhalten, dann bist du auch gesellschaftlich, genau, nicht anerkannt oder beziehungsweise verworfen, ja, ja, weil sagst du, du bist das Problem sozusagen. Ja, ja, ne? Deswegen, ja, ich kenne das ja auch, also, mhm, ey, ganz kurz, mhm, ich habe dich jetzt unterbrochen, aber
ja, ist gut.
Wir saßen draußen, also wir haben so in, nicht in einem Block gewohnt, aber, mhm, schon in der Gegend, mhm, und dann waren es ganz viele Deutschen und Russen, mhm, so die Migranten, wir mhm, kommen ja auch aus der UdSSR, mhm, und dann sind wir rübergezogen und dann waren wir immer so, ach guck mal, die Russen, ach, bababababa, mhm, aber wir haben fließend Deutsch gesprochen, also, mhm, ne, meine Eltern sind im deutschen Dorf in Russland aufgewachsen und, ja, so weiter. Ja. Wir wurden relativ schnell anerkannt. So, ja, und dann sind die Deutschen irgendwann weg und dann sind ein paar, mhm, Russen geblieben und dann auf einmal sind Syrer, Kurden, Türken, mhm, hingezogen. Uns war das völlig egal, weil, mhm, das waren einfach normale Menschen. Das war, ja, so cool für mich, mhm, weil wir haben uns immer, meine Mama hat was gekocht, ich soll es den Nachbarn bringen. Mhm. Die haben was gebracht, ja, draußen Sonnenblumenkerne und sowas gechillt. Wir hatten, ja, immer Party und sowas. Ja. Und die anderen Russen dort, die da gewohnt haben, oder Aussiedler oder wie auch, mhm, immer, die haben gesagt, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Aha. So, ja, dann ist das halt so, aber lass mich doch weitermachen. Ja. Und das waren die besten Kindheitsmomente, ja, wo man einfach nur dann die ganzen Namen uns rausgerufen hat und da haben die mal Mist gebaut. Wir sind nicht hingegangen zum Meckern und sowas. Mein Papa ist rausgegangen, hat dann geholfen.
Ja.
Ne, auch wenn die Kinder da irgendwie einen Zaun, ja, umgetreten haben, ja, hat er gesagt so, ey Jungs, ist doch doof, oder? Und so, ja okay, was sollen wir jetzt machen? Willst du uns jetzt anmachen? Und so, nein, ich repariere das jetzt einfach. Ja. Und dann so, hä, was? Ja. Okay, und dann, ja, helfen die mit und dann, ja, gucken die von einem ab und so und das ist wieder, das sind meine besten Kumpels gewesen, ja, damals halt, ja, ne? Ja, Mann,
safe. Bei mir genauso. Also auch da, wo ich halt aufgewachsen bin, da waren fast nur Ausländer. Da waren dann die Deutschen eher so die Minority tatsächlich sogar. aber das ist cool und ich bin auch richtig dankbar, dass ich so, ich sag immer, Hannah Montana, I got the best of both worlds. so.
Okay, von Haftbefehl zu Hannah Montana, das ist unser Titel.
Jawohl. weil so, ich hatte beides so voll. So, ich bin relativ arm aufgewachsen und mit, ne, meine Familie sind ja Sinti und so und mein Vater Amerikaner, mein Stiefvater war auch Ami, diese ganzen Kulturen so und meine ganzen Freunde, alles durchgemischt, Türken und Russen und was gibt's noch? Bosnien und ja, so die Jugos und so diese ganzen Sachen, alles zusammen.
Banner.
Shqiptar. Nein, alle zusammen. Und dann habe ich aber auch durch die Schule, weil ich halt Schule durchgezogen habe, wo ich auch der Erste, dass ich so in meiner Familie bin, der Abi gemacht hat.
Ich fast auch.
Da habe ich dann auch andere Leute kennengelernt. Ne? Ja. Da habe ich auch die Deutschen kennengelernt und die so ein bisschen mehr Geld hatten und dies und das.
Du lebst in deinem Land und, ja, dann lernst du sie kennen.
Schon schon. Also wirklich so.
Aber es sind auch die Ballungsgebiete.
Ja,
ne,
auf jeden Fall. So, das war, wo ich gewohnt habe und ich hab Basketball gespielt. Da waren nicht viele von den Deutschen, die haben meistens eher Fußball gespielt zum Beispiel oder, ja, sowas. Ne? Und ja, so das alles, was mich so interessiert hat, war halt mehr so bla bla bla. Ich war halt nicht so behütet von, du darfst nicht dahin und so. Meine Mutter hat schon immer aufgepasst, aber ich war halt auch dann einfach draußen irgendwo und wir haben...
Wenn die Sonne untergeht, bist du zu Hause.
Ja. Das stimmt, oder wenn die Lichter ausgehen. Und dann habe ich aber so während der Schulzeit, habe ich auch so meine deutschen Freunde kennengelernt und dann so die Studenten und so und so und dann habe ich halt viel mehr so diese Dualität vom Leben in Deutschland wahrgenommen. Und deswegen bin ich auch jetzt hier, wo ich bin, weil hätte ich nur die anderen Jungs gehabt, wäre ich wahrscheinlich woanders gelandet. Nicht jetzt irgendwie, dass es deren Schuld wäre oder sowas, aber weil die Aussicht aufs Leben ganz anders war bei vielen.
Ja, weil irgendwann mal muss man ja doch eine Entscheidung treffen, ne? Genau. Ja. Deswegen habe ich auch, wo du mich zu Anfang gefragt hast, so, ob ich da mit Musik, Videos und allem drum dran, ich habe eine Entscheidung getroffen. Auch damals im Vergleich zu meinen Geschwistern und meinen Homies und allen drum und dran, das ist der Wahnsinn, ne? Also, weil eine Entscheidung zu treffen ist so wichtig. Deswegen ist es ja auch von, was man so von der Christenheit kennt und sowas, dass man sich jeden Tag neu für Gott entscheiden soll und seinen Weg gehen möchte oder muss eigentlich.
Ja.
Weil im Endeffekt dann sich entscheidet, wieder das Wort, welchen Lebensweg man sich selbst gestaltet. Du hast schon vollkommen recht, dass diese gesellschaftliche Abstand oder dieser Startpunkt, ich meine zum Beispiel jetzt bei uns, ne, wenn ich jetzt hier aus Bogi einige Leute kennenlerne und das ist ja nichts Schlechtes, ja, die schon mit einem gewissen Reichtum aufwachsen. Ey, generell, wir in der deutschen Gesellschaft, auch die, die Hartz IV bekommen und einen drum dran, wir sind immer noch
safe, wir sind die,
in den 5% ja. der ganzen Welt ja. die Reichsten.
Ja. Ja.
So, hier sind aber welche, die sind privilegierter, ja, weil sie mussten sich nicht Gedanken machen über den Führerschein, über das erste Auto, über Unterstützung während des Studiums oder Lernen, allen drum und dran. Und wenn die Eltern dann diese Welt verlassen, ist immer ein Haus da oder ein paar Euro sind da, weil der Vater investiert hat und sowas. Das hatte ich alles nicht. Das werde ich auch nicht haben. Mein Vater hat aber einen Riesenpunkt gemacht. Er hat gesagt, ich mache diesen Schritt und bringe meine Kinder hier nach Deutschland, um eine bessere Chance zu geben. Weil sonst wäre ich ohne Witz, ich wäre sonst schon irgend so ein Ziegen- oder Schafhirte da aus der Gegend. Weil wir kommen da aus, also so arm, meine Tante, die wohnt da noch.
Ja.
Was machen die? Die machen nicht mehr als Bohnen und Gemüse anzubauen und zu überleben.
Ja.
So, ne? Heute. Mhm. Und das ist uns auch manchmal nicht klar.
Ja, stimmt.
Aber es ist möglich, wie bei dir, wie bei mir, noch einmal zu sagen, okay, ich mache mein Abitur. Ich habe sogar erst mit 5, ich habe es später in meinem Leben gemacht.
Knappe Sache, rausschneiden.
Nein, lass mal drin. Aber ich habe es erst wesentlich später nachgeholt und dann nochmal studiert. Nein, drum und dran. Es ist möglich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich nur geschafft, weil ich in einer Community war, die mich gepusht hat. Die immer das Beste von mir herausgefordert hat. Nicht im Bösen so von wegen als Konkurrenz oder was, sondern nein, alle meine Bros am Ende, Marc, Jan, Michi, alle die ganzen Shoutout. Jungs, ne? Shoutout, genau.
Die Jungs.
Die haben alle ihren Masterstudium gemacht, Maschinenbau oder soziale Arbeit oder Pädagogik, Kindheit und sowas. Und für die war das ganz normal. Und dann habe ich mir gedacht so, was will ich mit meinem Leben eigentlich machen und was für Chancen habe ich? Und ich habe mich entschieden, nochmal so richtig reinzubeißen und 6 Jahre Abitur und Studium nochmal nachzuziehen und dann was Besseres in meinem Leben zu machen.
Ja.
So, ne? Und das ist das, was auch die Jungs gemacht haben, die Brüder von und Haftbefehl selbst. Aus der Drogenszene, aus seinem Vater, der spielsüchtig war, der was mir übrigens auch einfällt, diese eine Szene, wo er sich selber stranguliert hat und dann hat er gesagt, und dann fing der Spuk erst an. Und bei Haftbefehl, so in der Doku, hat der Spuk aber nicht aufgehört, auch als sein Vater gestorben ist. Und das ist auch wieder diese Psyche, das heißt,
alles,
was außen auf einen wirkt.
Ja.
Und dann kommt es noch, was mache ich mit mir und meinem Leben? Ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, der mich wirklich bewegt hat.
Ja.
Der sich mit, alle mal auf mich gucken, mit meinen Süchten und Fehl. Einschätzung im Leben und Entscheidung beinhaltet, es ist super schwer. Und das ist auch wieder so ein Reality-Check für mich gewesen. Es gibt Dinge in deinem Leben, die übermannen dich manchmal und zerstören dich.
Ja, safe. Safe, es ist 100%, dass es es gibt externes Wirken.
Richtig.
Und es gibt internes Wirken.
Ja.
Und ich glaube, dass wo er gesagt hat, dass der Spuk dann erst angefangen hat. Und diese Dämonen und diese Geister, von denen die Rapper auch immer reden und sowas, das ist zweifaltig, glaube ich.
Darf ich ganz kurz eine Frage stellen? Ja. Denkst du, dass diese, wenn die über Dämonen und was auch immer reden, machen die das so
beides,
als...
Beides.
Okay, dann lass mich traurig zu Ende stellen, aber danke für die Antwort, weil ich denke auch, meinst du, ist es ein wirklicher, echter dämonischer Einfluss, der reell da ist, oder ist das so eine Metapher?
Beides.
Beides, ne?
Ja, 100% beides. Weil, also ne, wir verheimlichen das nicht, wir sind Christen. Das heißt, ich glaube, was in der Bibel steht, und in der Bibel wird von Besessenen gesprochen, wird von Dämonen gesprochen, wird von Satan gesprochen und diese Dinge, das heißt, diese Dinge sind echt. Wenn ich in die Bibel glaube, dann glaube ich auch, dass das echt ist, auch wenn ich das vielleicht nicht möchte. Aber ich kann mir nicht nur die Blümchen raussuchen. leider.
Boah, wie cool. Das muss ich mir sowas von merken, ey. Danke.
Ja, so. Ich kann nicht nur das nehmen.
Okay.
Muss beides, muss die Wurzel mit.
Ja.
Und ich glaube, einerseits ist es nur Metapher und ist es nur Wortspiel und irgendwie ne, so.
Auch der Schweinehund sozusagen, genau, der innere. Der
so irgendwas, das gehört alles dazu. Und ich kann auch sagen, man sagt ja auch, Geld ist der Teufel, so sagt man ja auch irgendwie, aber es ist ja nicht wirklich Satan Geld oder sowas, aber die Liebe zum Geld ist schlecht zum Beispiel und das meint man dann vielleicht damit.
Mama.
Oder sowas. Genau, so. Das meint man dann damit, aber nicht wirklich, dass das ist. Oder Juice WRLD, dieser Rapper, kennst du den?
Mhm.
Das war ein großer Rapper, so der war erst so in der Underground-Szene in Amerika und dann ist der halt so einer der größten geworden. Und der ist auch gestorben an einer Drogenüberdosis. Und der hat auch immer so Sachen geredet. Der hat zum Beispiel so gesagt, I see the shadows in my room oder the demons are haunting me und all solche Sachen. Und ich glaube aber, dass es zwei Dinge sind. Ich glaube aber, dass die Rapper, die meistens darüber reden, gar nicht wissen, dass es auch echt ist, sondern die meinen nur das Metaphorische. Oder
erleben es und können das nicht gar nicht einordnen.
Genau, sie wissen nicht ganz. So, es spukt, so, keine Ahnung, so irgendwie, was genau bedeutet das denn? So Bad Vibes einfach. Das kann ja auch so einfach bedeuten, ja, hier ist jetzt gerade so ein bisschen beklemmende Aura so im Raum, irgendwie ist alles ein bisschen komisch. Aber da sagen die meisten Leute nicht automatisch, ja, da ist jetzt irgendwas im Raum oder sowas. Mhm. Und das glaube ich auch nicht immer. Manchmal ist auch die Ausstrahlung von Leuten einfach oder so.
Ja, Mann.
Ja.
Weil wenn wir darüber reden, ich weiß, es ist ganz klassisch, wir Christen und Dämonen, aber da war wieder diese eine Szene, wo er weil das hat ja ihn die Doku, das Team hat ihn ja mit begleitet.
Das war so hart.
Und dann sind die auf einmal in eine Situation gekommen, nach einem Konzert, und da war er fix und alle sitzen im Hotel und dann schmeißt er alle Jungs raus. Und dann wollte der Kameramann sagen, ja okay, gut, dann hauen wir komplett ab, und hat ihn nur so ganz komisch angeguckt, weil er wollte ihm das Mikrofon abnehmen. Und dann hat er gesagt, okay, alles klar, aber hat gesagt, lass die Kamera hier.
Ja.
Und dann nimmt er die und stellt die zur Seite, nicht auf ihn gerichtet, aber man hört ihn einfach nur rumschreien, oh Gott, wo bist du? Mhm. Und dann, als ob er dann zu jemand anderen spricht und natürlich geflucht und allem drum dran so, verschwendet.
Mhm.
Also, natürlich anders und sowas. Ja. Und dann denke ich mir auch so.
Aber er sagt auch, ihr Dämonen. Und da sagt er nicht nur, der sagt ja erst einfach nur so, geht raus. Aber da sind die anderen schon lange weg.
Ja,
er ist aber alleine. Dann sagt er auch, da steht nicht alles in den Untertiteln, aber er sagt auch, er hat erst ein arabisches Gebet gesprochen, das habe ich gehört.
Krass.
Und dann hat er auch so gesagt, so irgendwie so, Allah macht, dass diese Dämonen weggehen. Und hat die Dämonen halt die ganze Zeit beleidigt und so und hat gesagt, geht raus und ihr so und so. Und er hat aber die ganze Zeit gesagt, ihr Dämonen, ihr Djinns und so. Und das.
Ich meine, jetzt stellt sich die Frage, war der jetzt voll auf Stoff, dass er jetzt da irgendwie das metaphorisch meint? Deswegen habe ich das gefragt, dieses, okay, was ist das denn jetzt genau? Und deswegen, manchmal ist uns das nicht bewusst, dass das doch tatsächlich Mächte sind, die da sind, nach unserem christlichen Verständnis.
Mhm.
So, ne, und was macht man da jetzt mit so einer Person oder vielleicht man selbst, wenn es jetzt so tief in einem drinne ist, als nur sich auf seine Familie zu verlassen oder jemanden, der ihn beschützt oder für ihn betet?
Ja, ich glaube, es gibt drei, das ist facettenreich so. Ich glaube, es gibt da drei Ebenen.
Mhm.
Es gibt einmal die Drogen, die etwas machen.
Die Halluzination verursachen.
Genau, du kannst natürlich halluzinieren oder dein Gehirn ist einfach Matschebrei dann irgendwann in der Situation oder sowas und du weißt gar nicht, was du siehst. Dann gibt es natürlich noch das Psychische. Es gibt auch Leute, die haben nie Drogen genommen oder sowas, aber die sind schizophren zum Beispiel. Die hören Stimmen oder sowas. Mhm. Oder die, keine Ahnung, haben so multiple Personality
Disorder. Gespaltene oder Persönlichkeit, sowas,
ne? So, die haben aber nie Drogen genommen. Und dann gibt es auch noch die echten Dämonen, also das Spirituelle, diese Ebene gibt es. Und in so einer Situation weiß man halt nicht so genau, aber ich würde sagen, egal ob er da jetzt wirklich Dämonen gesehen hat oder die einfach in seinem Kopf, er keine Ruhe gekriegt hat oder ob er wirklich verrückt ist gewesen oder ob es von den Drogen war oder sowas, dass man dann für ihn betet. Und ich glaube nämlich, dass man da guten Einfluss haben kann. Ich glaube, da geht gleich der Pieps.
Nee, ich habe auch nicht.
Aha, stark.
Also wir haben jetzt nur einen Timer für uns gestellt, dass ihr nicht zu lange uns zuhört, weil zu viel Gutes ist auch nicht gut.
Mäßig.
Ja, genau.
Ja, und ich glaube, dass der, egal was da jetzt ist, dass er trotzdem einfach dieses Gebet braucht. Und was ich interessant finde, ich lehne mich da jetzt so weit aus dem Fenster und bin jetzt mal mutig für meinen Gott. Und ich würde da den Claim sogar setzen, dass er nach Allah gerufen hat in dieser Situation, aber der hat ihm nicht geholfen. Er hat gesagt, Allah, nimm diese Dämonen weg und so und so und so, aber sind nicht weg. Und ich glaube, dass nur Jesus Christus die Macht hat, das wegzunehmen. So. Ich glaube, nur er kann das.
Amen.
Und ich erzähle euch mal was. Ich habe selber auch schon solche Sachen wahrgenommen, ja, und ich glaube, darüber könnte man noch eine extra ganze Folge machen, über dieses Thema.
Das ist
ein interessantes Thema, vielleicht wenn wir auch einen coolen Gast mal hier haben oder sowas, Tim Maddox oder so, wenn die wieder da sind, so diese Missionare und so, aber Dämonen können in dein Leben kommen, durch dich selbst, durch deine eigenen Entscheidungen, vielleicht Drogen oder was du dir gibst oder durch die Einladung auch vielleicht, weil Haftbefehl ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass er in seinen Rap-Songs auch sowas Sachen sagt oder sowas. Bei 069 sagt er ja auch, öffnet die Höllentore und sowas. So, ne, du sagst selber sowas, dann lädst du vielleicht etwas ein. Aber es gibt auch, dass du gar nichts dafür kannst, jemand verflucht dich oder vielleicht trägst du es mit dir mit von deinen Eltern. Sein Vater wollte sich selber umbringen. Dann hat Capo auch erzählt, dass sein Onkel sich umgebracht hat, sein Großvater, sein Bruder hat sich umgebracht, ja, die haben sich alle umgebracht.
Also das Bild war schon so, da, so, ne?
Deswegen glaube ich, da gibt es wahrscheinlich dann diese dunklen Mächte, die in seiner Familie eh schon dabei sind und die dann auch mit weitervererbt werden. Das wirst du nur los, wenn du selber Jesus eine Chance gibst. So, wenn du Gott die Vollmacht gibst über dein Leben, dass er sie austreibt. Und dann gehen die auch. Das verspreche ich euch. Aber.
Komm zurück zu dir.
So, zurück zu mir, genau.
Jetzt bin ich auch.
Meine Vorfahren sind Sinti auf der einen Seite. Ne, das böse Wort, was man da kennt, Zigeuner. Ne? Und von denen auch, die Generation vor meiner Oma oder sowas, die haben noch Wahrsagen gemacht. Die haben Hexerei, so Zeug gemacht, so, ne, um Geld zu verdienen. Auf meiner anderen Seite von der Familie, meine Großeltern von meiner Vaterseite, da sind welche aus den Bahamas und die sind von der Karibik, von den Inseln.
Die ganzen
Voodoos. Da ist auch nicht weit weg, dass es Voodoo und sowas gehandhabt wird. Mit meinem Vater sprechen wir irgendwann mal anders noch. Aber das heißt, meine Onkel haben mir schon, wo ich klein war, erzählt, oh, wir waren mal zelten und dann haben wir dann den Teufel gesehen. Einfach, wir waren im Zelt und da war irgend so ein Ziegenmann, der ist vom Zelt die ganze Zeit hin und her gesprungen. Und meine Mutter hat erzählt, meine Tante ist mal einfach vom Bett hochgeflogen oder sowas und sie war dabei. Und
dann, Schweben?
Ja, sie hat epileptische Anfälle immer gehabt, haben sie gesagt vom Arzt. Sie hatte epileptische Anfälle und wenn sie gebetet hat, manchmal zum Beispiel, hat die epileptische Anfälle gekriegt oder sowas und sie ist manchmal einfach dann so vom Stuhl gefallen oder irgendwie so und einmal war sie im Bett und sie ist einfach so vom Bett hochgeflogen, hat sie gesagt. Und sie und meine Mutter, ihre Cousinen, also meine Tanten, wollten sie runterdrücken und sowas.
Hat nicht geklappt,
war also richtig crazy.
Ja, ja.
So. Und wenn ihr meine Mutter kennt, die macht mir sowas keinen Spaß. Und natürlich war das immer für mich so ein bisschen suspekt und ich war so, okay, ich glaube das irgendwie schon, wieso sollten die mich anlügen, aber ich glaube auch nicht alles von diesen Sachen. Ich habe aber selber so Sachen gesehen und ich habe selber solche Sachen erlebt. Und ich erzähle jetzt mal ein Beispiel nur. Und zwar erzählen wir mal von hier in Bogi, weil das ist noch nicht so lange her. Die habe ich das damals, glaube ich, erzählt. Da war meine Freundin auch noch hier. Und ich hatte mehrere Situationen, aber das ist jetzt so das, was am frischsten war. Und zwar war ich in meinem Zimmer, in meinem Dorm und da hatte ich gerade ein Zimmer alleine, glaube ich. Oder mein Zimmernachbar war nicht da, also ich habe auf jeden Fall alleine im Zimmer geschlafen und ich bin eingeschlafen irgendwann nachts und relativ spät und dann habe ich in meinem Traum, ich müsste mir meine Sprachnachricht nochmal anhören, weil ich habe direkt, als ich aufgewacht bin, eine Sprachnachricht an meine Freundin geschickt, weil ich von ihr geträumt habe und da greife ich das alles nochmal auf.
Also ich weiß sogar noch, dass es von einem Freitag auf den Sabbat die Nacht
war. Genau, das war nämlich dann am nächsten Tag Gottesdienst.
Ja.
Da habt ihr noch diese Fotos gemacht
vom Gottesdienst. Genau, draußen,
Und ich weiß nur, dass ich einen Albtraum hatte irgendwie und in dem Traum habe ich geträumt, dass meine Freundin mir fremd geht und ich hatte 3 Tage vorher in einem Mittagsschlaf schon mal so einen Traum, dass meine Freundin mir fremd gehen würde irgendwie und dann bin ich zu ihr hin und wollte mit ihr reden und dann kam einfach so ein kleines Mädchen in diesem Traum, so wie man sich die manchmal in so Horrorfilmen so vorstellt, so die sich so umdrehen, so ganz creepy und so mit so langen Haaren und so und die war dann da und ich habe gesagt zu ihr, I know you the spirit of mistrust. Warum auch immer. Das habe ich einfach in meinem Traum gesagt. Ich weiß, du bist der Geist des Unvertrauens, der Zwietracht, genau. Ja. So. Und das war aber nicht ein Gedanke von mir, sondern ich habe das einfach zu diesem Mädchen direkt gesagt. Und hat sie mich nur angelacht und ist weg. Und dann bin ich aufgewacht. Und jetzt an diesem Freitag auf Samstag, wo ich dann geschlafen habe, habe ich wieder geträumt, dass Kai mir fremdgegangen ist. Und dann kam wieder dieses Mädchen und dann habe ich gesagt, ich weiß, dass du dieser Geist der Zwietracht bist, du bist das. Und dann hat sie sich umgedreht und sie hatte keine Augen mehr und dann war das so, wie als ob ich aufwache, aber ich bin nicht aufgewacht. Ich habe so gemerkt, wie mein Traum einfach so, als ob du die Grafik auf deinem YouTube-Video veränderst. Das wurde so verschwommener, so schlechtere Grafik mäßig. Und dann hatte ich auf der anderen Seite irgendwie habe ich noch was, war noch ein anderer Traum, ich weiß nicht mehr genau was, aber das war einfach so, dass ich dann so in diesem Zwischenschlaf war, wo ich nicht mehr geträumt habe so ganz. Also ich war irgendwie wach, aber ich war auch nicht so Schlafparalyse oder so, dass ich die Augen auf hatte, sondern ich hatte meine Augen noch zu. Und von rechts war ganz helles Licht, von links war ganz helles Licht und von rechts war ganz dunkles Licht. Und das hat mich so wie zerrissen. So, ich sollte in die eine Richtung gezogen werden und in die andere auch. Und alles hat so wie vibriert, so wie wenn ihr mal Xbox gespielt habt oder sowas. Ja, ja. Und dann der Vibrieren vom Bildschirm oder sowas, wenn ihr so ein Autorennspiel oder sowas mal spielt. Und alles hat so gewackelt und vibriert und ich konnte mich nicht entscheiden, rechts oder links. Und dann habe ich so Angst gekriegt, so in meinem Herzen. Und wollte beten. Und ich konnte aber nicht. Ich konnte nicht mal an den Namen von Jesus denken. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an, weil man denkt ja. Aber ich habe so versucht, an so den Namen Jesus nur in meinem Gedanken zu sagen. Aber ich konnte es nicht mal in meinem Gehirn sagen. Und dann bin ich irgendwie aufgewacht. Und das war aber eher so, als wäre ich so zwischen echt und Schlaf. Also nicht so, als ob ich aus meinem Körper rausfliege oder sowas, wie manche das berichten, aber ich war so, okay, ich bin jetzt wach, aber ich schlafe gleichzeitig auch noch. So, ich war so wie so halb in meinem Körper nur. Und dann konnte ich meine Augen aufmachen und ich weiß noch, ich habe so geschlafen, eine Hand hinter meinem Kopf, eine an meinem Oberschenkel und ich konnte mich nicht bewegen. Und dann war das so ein bisschen so, wie manche so von Schlafparalysen auch sprechen. Ne? Ich saß dann da und lag da. Und ich hatte meine Augen auf, ich konnte meinen Kopf nicht bewegen, meine Hände nicht bewegen, meinen Körper gar nichts, aber ich habe gefühlt, also ich habe meinen Oberschenkel gefühlt, meinen Kopf gespürt und so, also wusste ich, ich bin wirklich wach, weil ich die physische Sensation halt hatte. Und dann habe ich so geradeaus geguckt in die Ecke vor meinem Zimmer, da ist so der Eingang vom Zimmer und da stand so ein schwarzes Schattenwesen, so riesengroß, so größer als meine Tür einfach, so keine Ahnung, 2,50 Meter oder sowas. So. Und keine Silhouette so richtig, sondern mehr wie so ein Schatten, so ein massiver Schatten. Und ich wusste natürlich direkt, da ist irgendwas. So, ne? Und ich wollte beten und ich konnte nicht. Und dann irgendwann konnte ich den Namen Jesus denken. Und dann konnte ich es aussprechen, konnte ich Jesus sagen, nicht mal gebetet oder irgendwie sowas, sondern ich habe nur Jesus gesagt und dann ging das weg. Und mein ganzes Zimmer wurde einfach wie, als ob einer so das Color Grading verändert hätte. Mhm. Auf einmal wurde alles heller. So. Und es war noch nicht tags oder sowas, also es war noch nicht heller, aber es wurde einfach heller von diese düstere Atmosphäre war weg. Und dann habe ich sofort eine Sprachnachricht gemacht an meine Freundin und habe für sie gebetet, weil die ja auch auf dem Campus ist. Und ich dachte, wenn ich jetzt schon von ihr geträumt habe, vielleicht hat sie jetzt auch so ein Erlebnis, vielleicht hat sie auch so einen Traum. Also habe ich direkt für sie gebetet, dass sie auch befreit werden soll, wenn da was ist und dass, wenn sie aufwacht und sie sowas nicht hat, dass sie es trotzdem von mir gehört hat. Und während ich angefangen habe zu beten, hat auf einmal meine Tür angefangen zu vibrieren. So einfach so als ob einer an der Tür so rüttelt, ja, so die ganze Zeit. So, ne? Und dann, man hört, wie ich in der Sprachnachricht kurz eine Pause mache und ich so auf die Tür gucke und ich das höre. Und dann dachte ich mir so, ich darf dem jetzt keine Aufmerksamkeit geben, sonst gebe ich zu viel Kraft und habe direkt Jesus gibt mir Kraft und ich habe gebetet, habe weitergesprochen und dann hat es aufgehört. Und dann lag ich da kurz und ich war so, boah, was war das jetzt? Also das war crazy.
Und dann kannst du dich noch erinnern, was ich dann am nächsten Morgen gesagt habe? Hast du schon vergessen?
Was hast du gesagt?
Du hast mir noch gezeigt, wann du das erlebt hast, die Sprachnachricht, wann du sie geschickt hast. Und ich bin fast hinten rübergefallen. Warum? Weil ich in dieser Zeit auch wach war.
Ah ja, doch, stimmt.
Und dann habe ich noch gesagt, dann habe ich an Amaro, habe ich an dich gedacht.
Genau.
Und dann habe ich gebetet. Ja. Und es war genau die Zeit, wo die Tür gewibriert hat.
Das ist unfassbar.
Und weißt du, und ich habe das, weil ich habe das zu mir als Lebensaufgabe gemacht. Deswegen finde ich es so cool, dass du es angesprochen hast wegen dem Gebet. Mhm. Und dass man füreinander beten muss. Ja. Und vor allem auch für Haftbefehl. Ey, vielleicht machen wir das auch gleich, nachdem wir den Podcast hier beenden. Weil jedes Mal, wenn ich an jemanden denke, das habe ich mir so als Gewohnheit gemacht, obwohl es voll random war und das war, ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Ne? Mhm. Alle zu Hause bei mir haben gepennt. Es war nichts laut. Aber ich wach auf, denke an Amaro. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt schon wach bin, dann bete ich auch für ihn. Mann. Und dann stehen wir da morgens da vor dem Gotteshaus da und dann erzählt er mir das, sagt mir die Uhrzeit und ich kriege wieder voll die Gänsehaut und ich habe dafür ihn gebetet. Ich weiß nicht, wann Gott dann überhaupt eingegriffen hat, weil das ist ja das Gesetz des Universums. Gott kann erst eingreifen, wenn wir ihn darum bitten. Und das war für uns so voll so dieses wow, und ich habe nur Amaros Augen gesehen, die wurden immer größer und dann kamen noch andere Leute und haben gesehen, wie wir einfach nur Gott gelobt haben in dieser Situation, weil wir gesagt haben, er passt einfach uns auf.
Das ist so krass und das ist nur eins von vielen so Geschichten. Es gibt ja noch absurdere, krassere Geschichten, die man gar nicht richtig glauben kann. Und Deswegen glaube ich auch, dass dieses Gebet so, so, so wichtig ist. Darüber könnten wir, glaube ich, 10 Folgen füllen, nur von Gebetserhörungen von uns oder von anderen, was sie schon so mitbekommen
Amen.
Haben.
Amen.
So, ne? Aber boah, also allein, dass wir hier sitzen, ist Gebetserhörung so, ja, ne? So für, keine Ahnung, weil unsere Eltern für uns gebetet haben oder sowas, weil meine Mutter oder meine Oma ihre Gebete oder sowas damals, wo ich noch gar nicht daran gedacht habe zu beten, da haben die schon für uns gebetet. Und das macht was, das macht was. Natürlich, wenn die Person selber gar keinen Bock auf irgendwas hat und sowas, dann ist nochmal eine andere Sache. Aber ich glaube, Gott kann auch Leuten begegnen, die selber eigentlich gar nicht beten, wegen der Fürbitte. Was sie dann aber selber damit anstellen, ist halt dann ihre Entscheidung. Aber ja, deswegen, ich habe das gesehen. Und ein Punkt noch auch aus der Doku, was mir super wichtig war. Ich habe das gehört und ich habe sofort auch so in mein Herz das gespürt. Da war dann so, ich glaube, das war kurz bevor das gewesen ist, mit dem, wo er dann da die Kamera behalten hat. Oder es war ein anderes Interview, aber es sah so ähnlich aus. Da hat ihn der Interviewer irgendwie sowas gefragt wie, ja, warum gehst du nicht in Rehab, so dass du die Drogen aufhörst und so. Und dann sagt er so, ja und dann? Und dann sagt sie, ja, dann wirst du gesund.
Und dann?
So, ja, und dann? Und dann sagt, ja, dann geht's dir besser. Ja, und dann? Ja, keine Ahnung, dann geht's dir immer besser und dann kannst du vielleicht deiner Familie helfen.
Sag kurz davor,
ja,
genau.
Und dann? Und dann? Er sagte zu allem so, und dann? Und da hast du so richtig gehört für mich,
wie er das ganze Leben in Frage stellt.
Er hat einfach keinen Sinn im Leben, weil er fragt sich so, okay, selbst wenn ich glücklich wäre,
Guck mal, verheiratet, 2 wunderschöne Kinder, Kohle, seine Familie hält zusammen, er hat den Erfolg und er hat ihn bis jetzt immer noch, also was braucht man eigentlich noch mehr dann scheinbar im
das
Leben?
Das ist ja doch das Paradebeispiel für was Gott uns eigentlich sagen möchte, mit dass die Schätze auf der Erde uns nichts bringen und dass es was Größeres geben muss und das wissen viele von euch da draußen auch, ihr wisst das, du weißt das, dass dir das alles gar nichts bringt. Und ich sage nicht, dass Reichtum schlecht ist und dass man nicht den Wunsch haben darf, einen Urlaub zu machen und ein cooles Auto zu fahren oder eine gesunde Familie zu haben oder sowas. Das ist ein Segen. Alles, was wir bekommen, ist ein Segen. Aber das ist nicht was, was uns Freiheit gibt oder sowas. Und das sehe ich da in der Situation auch. Wie du gesagt hast, der hat eigentlich alles, was man sich wünschen kann, außer vielleicht einen gesunden Verstand noch, weil da halt die Drogen viel Schaden gemacht haben und sein Kindheitstrauma. Aber frag dich, warum will ich denn überhaupt glücklich sein? Oder was bringt mir das denn, wenn ich glücklich bin? Was ist denn dann? Wenn wir doch eh nur zufällig gestaltete Wesen sind, irgendwelche chemischen Reaktionen und biochemische
Kombinationen.
Genau, irgendwie sowas. Wir sind nur ein Klumpen irgendwas. Für was will man denn dann glücklich sein? Was juckt mich das? Für was will man denn dann irgendwas? Und dann kann man sagen, ja, Paarung und dass die Rasse weiterlebt und sowas.
Ich glaube, wir sind genug Menschen
so,
auf der Welt.
Richtig. Und wenn es nur um Paarung und um weiter Fortpflanzung und sowas geht, warum malst du denn dann gerne? Warum hörst du denn dann gerne Musik? Warum guckst du dir denn dann den Sonnenuntergang gerne an oder sowas? Das macht doch gar keinen Sinn. Da muss doch irgendein größerer Sinn noch drin sein. Und wir haben hier am Campus, für die Leute, die das nicht wissen, wir haben hier so Jugendgruppen und so. Also gibt es 5 oder 6 verschiedene Jugendgruppen und ich bin Jugendleiter für eine Gruppe. Und jeden Mittwoch treffen wir uns morgens, das ist so wie die erste große Pause quasi, zur Andacht. Da gibt es wie eine kleine Predigt oder sowas und so einen kleinen Gottesmoment, so einen Input irgendwie einfach, um den Tag gut gemeinsam zu starten. Und ich habe heute den in meiner Jugendgruppe geleitet und mein Thema war ein Warum. Und zwar ging es mir darum zu erklären, dass es nicht reicht, wenn ich nur sage, ich möchte reich werden oder ich möchte ein großes Haus oder ich möchte das und das und das, sondern du musst dich auch fragen, warum willst du denn dieses Haus? Warum willst du denn reich sein? Weil wenn du nur reich sein willst und dann bist du reich, was machst du denn dann? Du brauchst ja irgendeinen Grund, ein Reason to live, hab ich das genannt. Ne? Und da gab es ein Zitat von Nietzsche, was interessant ist, weil eigentlich ist er ja so voll so anti alles.
Ja,
so ein bisschen, ne? Und das ist aber sehr biblisch. Und zwar sagt er da, jemand, der ein Warum hat zu leben, der kann auch jedes Wie überstehen. Und auf Englisch hat er das so ein bisschen anders formuliert, aber so würde ich es gerne.
Obwohl Nietzsche ja Deutscher war.
Ja, genau, ich habe das Zitat auf Englisch gehabt.
Ja.
So würde ich das auch wieder angehen. Und im Römerbrief, glaube ich, in der Bibel steht, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Und du stehst aber nur auf, wenn du einen Grund hast, aufzustehen.
Ja.
Weil wenn ich kein Ziel habe, dann falle ich hin beim Wettrennen und dann bleibe ich halt liegen. So, wenn ich aber ein Ziel habe, wo ich noch hinrennen muss und vielleicht bin ich sogar noch erster Platz oder ich könnte es noch schaffen oder sowas, dann renne ich noch weiter. Also brauche ich dieses Ziel. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Haftbefehl fehlt und was vielen von uns heutzutage fehlt. Und das ist ein Warum wir leben. Und ich habe darauf drei Antworten. Ich öffne das gerade mal kurz. Das ist jetzt, das ist nicht geskriptet oder sowas, das ist mir gerade eingefallen.
Ja, Mann.
Guck mal, wie Gott das leitet. Ne? Ich habe gerade darüber gesprochen in der Andacht.
Vor allem ist das für mich, und ich merke das auch bei dir, wir haben etwas gefunden.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum wir das hier überhaupt machen.
Mhm.
Diesen ganzen Aufwand, glaubt man, das ist so viel Arbeit, ne? Ja. Dieser Podcast, der zerreißt mich fast manchmal, so, ne? Aber ich weiß ganz genau, dass ich will nicht so egoistisch sein und das hat es für mich zu behalten, weil es gibt Momente, wo ich weiß, dass es jemand anderen von meinen Bekannten und meinen Kumpels, ein Kumpel von mir, der hat sich umgebracht.
Mhm.
Wir hatten uns richtig lange Beef, aber irgendwann haben wir uns verstanden, aber ja, irgendwann habe ich nur noch gehört, der ist tot.
Oh Mann.
Der hat Überdosis weg.
Digga.
Aber ich habe etwas gefunden scheinbar in meinem Leben, was mir dieses Warum überhaupt gibt.
Ja.
Ja, und deswegen, dass dieses Danke, dass du das jetzt machst auch halt. Und ich bin auch gerade, deswegen bin ich gerade ein bisschen ruhiger geworden, weil ich voll gepackt bin von dem, was du sagst. Deswegen, das ist der Hammer, weil ich weiß, es gibt einen Gott, der einen Frieden geben kann, den die Welt nicht geben kann. Und wir wollen das nicht nur für uns behalten, sondern wir wollen es in die Welt hinaus schreien. Und ich finde das so cool, als du gesagt hast, ich will mutig sein für meinen Gott. Weil nur das macht wirklich Sinn. Hau mal raus.
100%. Und dazu nochmal, ne? Ich will niemanden jetzt irgendwie seinen Glauben absprechen, wenn ihr an Allah glaubt oder sowas, ne?
Ja.
Aber durch was ich erfahren habe, durch Freunde, die ich habe und sowas, Jesus hat mich gerettet und er hilft mir und er erhört unsere Gebete. Und das habe ich leider noch nie von einem meiner muslimischen Freunde so gehört. Oder dass die gesagt haben, ich erfahre meinen Gott, ich höre meinen Gott.
Und vor allem meinen liebenden Gott.
Wirklich, er liebt mich und ich liebe ihn. Es ist meistens eher aus Angst. Und ich will da gar nicht, ne, das jetzt haten oder sowas. Aber es ist genauso, wie wenn ich jetzt sage, ja, ich finde 50 Cent einfach viel cooler als Eminem oder sowas. Weil ich diese Musik gehört habe und dann hat es mir geholfen oder sowas.
Ja,
ne?
Ist,
ich möchte euch das sagen. Und Jesus selber macht den Claim, dass er sagt, er ist der Einzige, der es retten kann. Und ich habe es am Leib erfahren und alles, was ich vorher probiert habe, hat nicht geklappt und deswegen kann ich nur so darüber sprechen. Jetzt zurück. Meine Andacht hieß, warum überhaupt? Die Frage, die Leben rettet. Und da habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, weil es gab auch mal eine Zeit, da wollte ich nicht mehr leben. Ich hatte so einen passiven Todeswunsch. Und ich war immer zu stolz, um mich selber umzubringen oder sowas. Und ich dachte mir immer, ja, wenn ich mich umbringe, dann bin ich einfach ein Weichei.
Das hast du, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt schon.
So.
Ne?
Und ich mache dann den anderen das Leben nur schwer oder sowas. Also brauche ich einen Grund zu leben. Ja, und dann habe ich mir das irgendwann an meine Wand geschrieben. Weiß nicht, ob ich das hier auch schon mal erwähnt habe, aber ich habe echt, wie als wäre ich ein Verrückter, habe ich ein Edding genommen und an meine Wand geschrieben, warum. Also why, habe ich ganz groß drauf geschrieben. Und dann habe ich die ersten zwei Dinge, die ich drunter geschrieben habe, war, habe meiner Mutter mal versprochen, ich möchte ihr irgendwann einen Cadillac kaufen. Mhm. Weiß nicht, die will ihn wahrscheinlich gar nicht mehr so. Aber das habe ich ihr gesagt. Und ich habe gesagt, ich möchte meine Oma mal mit nach einem Opernball nach Wien nehmen. Habe ich ihr versprochen. Und jetzt wohne ich in Österreich, ist gar nicht mehr so weit weg. Ja, funktioniert vielleicht. Aber gut. Drei Punkte gibt es für mich für dieses Warum. Und zwar einmal YOLO. Ja, hört sich interessant erstmal an, weil das ist ja YOLO, live once. Once.
Ja.
Und die Welt sagt halt so, ja, YOLO, du lebst nur einmal, also besauf dich, mach dich kaputt und so, nutz diese Zeit aus, die du hast. Aber ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, eigentlich ist das Problem. Wenn du nämlich denkst, du lebst nur einmal und es gibt keinen höheren Zweck, dann wirst du dich früher oder später leer fühlen. Ziele reichen nicht, Erfolg reicht nicht, Spaß reicht nicht, dein Herz schreit sich nicht mehr nach Party irgendwann, sondern dein Herz schreit nach Sinn. Wie wir das bei Haftbefehl auch gehört haben. Und dann, warum, 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 für was?
Und tatsächlich muss man aber auch ganz ehrlich sagen, wenn man seinen Werdegang und sein Leben gesehen hat, hat er auch nichts gehabt. Seine ganze Welt ist eigentlich kaputt, er hat das Beste draus gemacht, aber im Endeffekt für was?
Dein Herz schreit nach Sinn, nach Zweck, nach Berufung. Und Paulus schreibt, das habe ich vorher dann vorgelesen.
In der Bibel jetzt, ne?
Ja, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das steht in Römer 12, 2. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Denkt nicht wie alle, lauft nicht wie alle, folgt nicht dem, was dich taub macht wie alle, sondern erneuere dein Denken, damit du erkennst, was Gottes Wille ist. Und Gottes Wille in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, 18, 16, irgendwie sowas, da steht, der Wille Jesus Christus für uns ist, dass wir uns freuen, dass wir dankbar sind und dass wir auf ihn vertrauen. Und sein Wille ist, dass wir fröhlich sind. Das ist doch schon mal etwas Tolles, so wenn wir das sehen können, dass es Gottes Wille eigentlich ist. Also YOLO, you only live once, du lebst nur einmal, bis Gott dann wiederkommt. Und wenn du nicht glaubst, dass Gott wiederkommt, dann lebst du auch nur einmal, also leb wenigstens mit Bedeutung. Also selbst wenn du nicht daran glaubst, dass Gott wiederkommt, dann leb wenigstens mit Bedeutung und nicht nur mit, ah ja, Party, 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 Party. Sondern leb doch damit, dass du anderen helfen kannst, dass du anderen unter die Arme greifen kannst, dass du motivieren kannst, dass du ein Feuer sein kannst, was mehr Leute noch in Brand steckt.
Okay, du kennst die ganzen Texte von ihm bestimmt besser. Du hast auch nicht bestimmt alles gehört von ihm, oder? Ja.
Ja.
Gab es irgendwann mal so ein Lied, weil ich fast keine kenne. Also ich kenne ihn, seine Musik, ja, ich würde sagen, okay, ist Haftbefehl. Aber hat er irgendwie mal so ein bisschen was gesungen oder gerappt oder was auch immer, wo er so Leute mal so mitgenommen hat im Sinne von, ja, lass doch mal drüber nachdenken oder dieses Moralische oder irgendwie sowas, hat sowas jemals gehabt?
Über oder Hoffnung oder ihn einfach mit eingeladen, so in wie es ihm geht und so.
Nein,
so sich so nackig machen.
Es geht eher so darum, dass man so, weil man kennt es ja von anderen Musikern und anderen Musikrichtungen, dass man so ein bisschen so die moralische Frage stellt oder einfach so zum Nachdenken anregt. Oder ist es mehr so gewesen, so, das ist das Leben, wie ich gelebt habe?
Gibt's schon. Gibt's schon irgendwie. Es gibt ein Lied, da sagt er in 1999, Part 6 ist das. Das ist auf einem seiner zwei neuesten Alben. Die Alben sind sehr interessant, was so seinen Werdegang angeht auch. Da sagt er irgendwie, er schreit in den Himmel und er ruft nach Gott, irgendwie, wo bist du? Und
aber jetzt auch erst kürzlich, ne?
Ja, ja. Ich glaube, er hat vorher auch früher mal sowas gesagt. Er hat auch so ein paar Depri-Songs, so zum Beispiel Der Mann im Spiegel, irgendwie heißt das. Und da sagt er dann auch so, dass er sich eigentlich selber gerne die Birne wegschießen will oder sowas und dass er halt voll depressiv eigentlich ist. So sagt, das hört man da raus und du hörst diesen Schmerz in seinen Liedern oft raus.
Ja, okay. Also hört sich aber trotzdem eher für mich an, als ob er
nach seinen Erfahrungen
spricht und nicht so von wegen, ey, ich will etwas verändern. Und wie siehst du, also manche Musiker haben das tatsächlich.
Also ich glaube, mit was er was verändern wollte, war mehr so, dass er so die Kennex und die Armen und sowas mit auf die Karte bringt, dass Leute sie wahrnehmen. Und das hat er auch gemacht. Haftbefehl ist, glaube ich, der Rapper mit der meisten Influence, mit dem meisten Einfluss, den es Deutschland jemals gegeben hat. Also ich glaube, er ist der größte Rapper Deutschlands so eigentlich so. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar für ihn. So, auch wenn man seine Musik nicht feiert oder sowas, ne? Der hat so viele Türen geöffnet für neue Leute. Und auch wenn man diese Musik nicht mag, ne, und wenn man diese ganze Bewegung vielleicht nicht mag, er hat so viele Türen geöffnet für Rapper, die es jetzt gibt. Wo junge Leute sich auch wünschen, ey, ich möchte auch was erreichen und so. So, ob die jetzt halt sagen, okay, ich will was mit Drogen erreichen oder was auch immer, ist vielleicht dann falsch, aber die haben überhaupt erstmal Hoffnung, dass sie es rausschaffen, weil wir sehen den da, der hat es hier rausgeschafft. Und ich glaube, das war mehr sein Anspruch. Er war sowas wie, ne, so, du bist keine Heulsuse, steh auf, mach weiter.
Ich habe jetzt halt einfach nur versucht, jetzt aus diesem Punkt, den du gerade eben erwähnt hast, nochmal zu gucken, hatte er nicht vielleicht irgendwie schon was gehabt an die Hoffnung, die er sich klammern könnte oder wofür er das macht? Aber es hört sich für mich an, eher nicht.
Ich glaube auch eher nicht. Er hat eher so, ja, eine Koks in die Nase und bla bla, so einfach jetzt im Moment leben, so, weil wir sterben eh irgendwann alle. Dann der zweite Punkt, den ich habe, ist, du hast einen Ruf, eine Berufung. In Jesaja 43, Vers 7 steht, alle, die mit meinem Namen genannt sind, also Gottes Namen, ne, die er gerufen hat, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Also er hat uns geplant, so zu schaffen. Du bist nicht zufällig hier. Du bist nicht bloß ein Student oder ein Lehrer oder ein Arbeiter oder ein Arbeitsloser oder ein Sohn oder eine Mutter oder ein Vater oder was auch immer. Du bist geschaffen zur Ehre Gottes. Dein Leben ist ein Spiegel. Und wenn du deinen Ruf erkennst, dann findest du auch dein Warum. Als ich hier geschrieben habe, dein Leben ist ein Spiegel, das ist für mich auch, dass nicht nur eine YOLO, du brauchst Hoffnung, sondern du gibst auch Hoffnung für andere.
Ja, Mann.
Wenn Leute sehen, boah, Haftbefehl hat es hier rausgeschafft, vielleicht schaffe ich das auch.
Und vielleicht hast du den Grund fürs Leben gefunden.
Genau.
Was das nach dem und dann eine Antwort kommt, die ohne ein und dann folgt, dann hast du es geschafft. Und das ist das, was Jesus gibt.
Richtig. Das ist, Das ist unfassbar. Und die Leute sehen euch. Ihr könnt nie den Blicken der Menschen ausweichen. Selbst wenn ihr euch unsichtbar fühlt, werdet ihr immer gesehen. Ihr werdet immer gesehen und das ist eigentlich was Gutes. Ihr werdet gesehen für Wertschätzung, auch wenn es euch keiner sagt, aber ihr werdet auch gesehen, um Kritik auszuüben. Und wenn ihr an etwas glaubt und ihr lebt nicht das, was ihr glaubt, dann spiegelt das wider, was ihr eigentlich glaubt. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir vor allem als Christen Hoffnung und Liebe und Licht sind.
Weil wir sie schon bekommen haben.
Genau, weil wir haben das bekommen von Gott.
Und warum so egoistisch sein und es behalten?
Richtig.
Weitergeben.
Und wenn ich nur so grimmig durch die Gegend laufe und mein Leben und überall Krieg und boah, das schmeckt nicht und dann spiegelt das meinen Gott wieder?
Nein.
Ein Gott der Hoffnung, ein Gott der Liebe? So. Nein, tut es nicht. Und deswegen ist das auch respektlos gegenüber allen, die nach Hoffnung in dir suchen und allen, die sich auf dich verlassen und alle, die in dir etwas sehen. Wenn du selber nicht scheinen willst. So. Ja. Und der dritte Punkt, dein Warum gibt deinem Was die Kraft. Ne, wie ich eben gesagt habe, auch das von Nietzsche, das Zitat. Wo keine Vision ist, verwildert das Volk, steht in Sprüche 29. Wo keine Vision ist, also kein Warum oder Was, da verwildert das Volk, da geht das Volk kaputt. Und ohne Vision gehst du kaputt. Ohne ein tiefes Warum wirst du irgendwann sagen, ich kann nicht mehr. Und ich gebe auf und ich will nicht mehr. Und so war das bei mir. Als ich da in diesem Bett lag und ich wusste nicht mehr, boah, was ich mache. Ja, mir war alles egal. Passive Todeswunsch. Wo ich dann aber gecheckt habe, boah, ich habe ein Warum. Dann bin ich auch morgens wieder aufgestanden. Und dann hatte ich wieder einen Grund, weiterzugehen. Ein echtes Warum, ein Warum, das größer als du, das trägt dich durch die Dunkelheit. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir immer mit uns mittragen müssen. Weil Leute, die Depressionen haben, die haben meistens auch genau diese Frage in ihrem Kopf. Warum soll ich denn aufstehen? Was wird denn mit mir passieren? So für was?
Und wir haben jetzt schon eine unserer längeren Podcast-Folgen gerade.
Ja.
Aber Leute, wir haben für die nächste Folge etwas vorbereitet. Es geht nämlich ein bisschen Amaro-zentriert. Aber natürlich werde ich meinen Senf auch dazu beigeben, weil...
Und dein Ketchup.
Also bist du eher Ketchup oder Mayo?
Ketchup.
Ja, okay, ich auch. Aber im Rührei, Mayo,
stark.
Aber muss ich mal machen. Aber egal. Aber es geht jetzt genau darum, das, was wir heute gequatscht haben.
Ja.
Wir wollen uns, wie in der ersten Folge, habe ich schon mal gesagt, wir wollen uns ein bisschen nackig machen. Aber wir machen das für euch. Ich mache das, und ich, vor allem in deiner Geschichte, wir wollen uns nämlich ein bisschen genauer anschauen, was tatsächlich da abgegangen ist, was der Weg ist, was für Parallelen wir entdeckt haben in deiner Geschichte, Amaro, wo die mich immer noch sehr, sehr berührt und einfach, wo ich mir denke so, ey, das ist der Hammer. Aber
Gott ist gut.
Gott ist gut, aber es hat eine Entscheidung geben müssen.
Ja.
Und deswegen könnt ihr euch echt schon freuen auf diese Folge. Wir freuen uns auch. Wir haben sie noch nicht aufgenommen, aber ich weiß, die wird richtig gut werden. Sehr. Weil wir haben schon, ey, wir quatschen so viel. Ich liebe das einfach, ne, wenn wir einfach mal so sitzen und wir dann irgendwann so nach einer Dreiviertelstunde denken, oh Mann, wir hätten die Mikrofone anschalten sollen. Und da könnt ihr euch echt schon gespannt sein auf diese Folge. Glaubt, dass da kommt noch ein paar richtig coole Gedanken bei raus, weil wir haben so einen Hammergott, der uns bewegt und uns zusammenbringt und uns gegenseitig so pusht über unser Limit hinaus und uns einfach vor allem nicht egoistisch, sondern für etwas, was ein Warum definiert oder ein Warum beantwortet.
Ja, Mann. Ihr könnt ja auch mal vielleicht uns euer Warum irgendwie in die Kommentare schreiben in die Direktmessages in Insta oder wo auch immer. Oder schickt uns einen Brief oder, keine Ahnung, schickt uns ein Paket oder was auch immer. Da haben wir eh drüber nachgedacht, das wäre cool, wenn wir auch mal eure Sachen so zeigen könnten und eure Gedanken mitteilen. Deswegen machen wir das ja auch so, dass es auch auf Social Media und sowas rauskommt, weil wir wollen ja auch mit euch ins Gespräch kommen und wir wollen ja auch zeigen, dass Gott in eurem Leben wirkt oder euch vielleicht eine Antwort auf ein Problem geben, wo ihr fragt, wo ist Gott oder sowas. Und deswegen seid ruhig offen und seid mutig und schickt uns eure Sachen zu, egal ob digital oder wirklich physisch per Post oder irgendwie sowas. Wir wollen uns das gerne anschauen und wenn ihr Gebetsanliegen habt oder sowas, dann auch gerne in die Kommentare, gerne privat. Wir beten auf jeden Fall für euch, egal um was es geht. Dafür sind wir ja da. Wir wollen ja nicht hier nur
quatschen.
Genau, euch was erzählen, sondern wir wollen mit euch zusammen etwas aufbauen und uns gegenseitig kennenlernen, tatsächlich. Wir sagen das wirklich nicht nur so. Das meine ich ernst. So, ich möchte, dass das mein Beruf ist, dass ich mit Leuten irgendwie über ihre Probleme reden kann und ihnen vielleicht Gott näher bringen kann.
Schreibt uns dafür eine DM bei Insta oder bei TikTok und dann schicken wir euch eine Adresse, wenn ihr wirklich mal.
Genau.
Weil ich glaube, wenn man sich mal so mit der Hand was aufschreibt und sowas, dann zeigt das nochmal ein bisschen Emotion. Ja. Aber wie gesagt, auch E-Mail nnd@bogenhofen.at könnt ihr auch was hinschreiben, wenn es ein bisschen länger dauert oder was auch immer, weil ich habe auch richtig Bock auf so eine Folge. Wir haben schon so ein paar Zuschriften, so ein paar Gedanken, die wir einfach dann zusammenpacken und dann einfach gemeinsam teilen oder gemeinsam quatschen, so was ihr so denkt.
Ja, Mann.
Ja, weil, ey, mit den allen Folgen, die wir schon aufgenommen haben, haben wir mit Sicherheit auch Blödsinn erzählt.
Mhm.
Ja? Oder wenn ihr gemerkt habt, so überlegt mal über diese Dinge, weil das passt nicht so ganz. Mhm. Dafür sind wir ja da. Wir sind ja gemeinsam auf dieser Reise.
Mhm.
Und ihr merkt schon, ich habe so richtig Bock darauf, weil...
Ja, Mann.
Boah, ey, es ist einfach viel zu Hammer, um das zu verstecken, was Gott eigentlich mit uns machen kann und was er in uns bewirkt und wie was für eine Hoffnung er uns geben kann. Vor allem, dass es auch diese Erde, obwohl es so schlimm ist, eigentlich doch so schön sein kann, wegen euch, wegen uns, wegen Beziehung und vor allem wegen Jesus. Deswegen lasst uns gemeinsam unsere Welt, unser Leben verändern und auf Gott ausrichten, weil es einfach nur der Hammer ist.
Amen.
Und lass uns auf jeden Fall das Versprechen einhalten, dass wir es auch für Haftbefehl beten können.
Safe. Lass das machen. Warte. Okay. Lieber Vater, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und ein gerechter Gott. Lieber Herr Jesus, ich weiß, dass du uns zusiehst, dass du uns zuhörst, egal was wir tun und egal was wir machen, was wir denken. Und ich danke dir dafür, dass du immer bei uns bist, dass du uns nicht alleine lässt, auch wenn wir manchmal nicht wissen, warum etwas passiert oder warum es uns vielleicht überhaupt gibt. Du weißt, dass viele Menschen da draußen allein sind, dass viele Menschen da draußen kaputt sind.
Mhm.
Aber du sagst, alle, die mühselig und beladen sind, die sollen zu dir kommen. Und du wirst ihnen Rettung geben, du wirst ihnen Frieden geben, du wirst sie heilen, du wirst ihnen nahestehen, du wirst deine Hand über sie halten, du wirst uns Licht in die Dunkelheit scheinen.
Mhm.
All diese Dinge, lieber Vater, versprichst du uns. Und ich möchte das jetzt auch in Anspruch nehmen. Ich möchte den Leuten zeigen, dass du echt bist. Ich möchte nicht nur, dass wir von dir reden, sondern ich möchte auch, dass wir mit dir leben und dass wir das zeigen, dass du heilst und rettest, lieber Vater. Deswegen bitte sei bei jedem Einzelnen da draußen, der zuhört, der zuschaut, der vielleicht liest oder was auch immer, und auch bei denen, die nicht zuschauen oder zuhören oder sowas, vielleicht die Freunde von den Leuten, die zuhören, die Familie von den Leuten oder sowas, und sei auch bei uns und sei auch bitte bei Haftbefehl, bei seiner Familie, bei seinen Brüdern, seiner Frau, die auch so viel durchgemacht hat, seinen Kindern, seiner Mutter, lieber Vater, und bei allen, die in seinem Umfeld sind, sein Autofahrer, seine Manager und all die Leute um ihn rum, dass sie deinen Segen erfahren dürfen, dass sie deine Heilung haben können. Du siehst, dass er nach dir ruft, aber er kennt deinen Namen noch nicht. Du siehst, dass er eigentlich in den Himmel schaut und sich fragt, wann kannst du ihn frei machen, wann kannst du ihm helfen. Deswegen bitte ich dich jetzt auch mit einem mutigen Gebet, dass du ihm auf eine Weise begegnest, die er nicht verneinen kann. Und wenn er sich danach nicht für dich entscheidet, dann ist es seine eigene Entscheidung. Aber lieber Vater, bitte gib ihm eine übernatürliche Erfahrung, übernatürliche Begegnung mit dir. Er ist jetzt schon so lange in den Händen des Teufels, aber du willst ihn da rausholen, du willst ihn heile machen und du willst ihm Licht zeigen. Lieber Vater, gib ihm auch Heilung. Du weißt, dass Leute nicht daran glauben, dass du heilen kannst. Bitte heil sein Hirn, heil sein Mental und seine Psyche, heil seinen Körper von all den Drogen und all den bösen Dingen, die er sich zukommen lassen hat. Bitte, lieber Vater, mach ihn gesund, weil nur du kannst das, du bist der größte Arzt. Keine Physio und kein Arzt kann da irgendwas gegen, aber du kannst, lieber Vater, und deswegen bitte ich dich darum, dass du ihm hilfst. Und ich danke dir jetzt schon in deinem heiligen Namen, Herr Jesus, dass du das tust und dass, wenn jemand dich annehmen möchte, dass du sofort deine Hand ausstreckst, lieber Vater. Und ich bitte dich, wir bitten dich zusammen und so viele Leute da draußen bitten dich, dass du genau das jetzt für diesen Mann tun kannst, der doch eigentlich einfach nur ein gebrochenes Kind ist. Lieber Vater, sei da bei allen, an die wir denken, und sei auch erst recht bei den Leuten, die wir nicht leiden können, lieber Vater. und gib uns deinen Segen. Zeig uns, was du auf der Welt verändern kannst und was du schon verändert hast. In deinem heiligen Namen, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Yes. Jesus lebt, der Heilige Geist wirkt auch heute noch und Gott ist immer gut.
Amen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.